Dann sag ich, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute mal aus meiner Küche, in der Hoffnung, dass das der Ort mit der besten Akustik in meiner Wohnung ist. Und ich habe einen zauberhaften Gast hier. Magst du dich einmal kurz selbst vorstellen? Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
Mein Name ist Remy de Silva. Ich komme aus Osnabrück in Niedersachsen, bin vor circa knapp 2,5 Jahren nach Berlin gezogen und bin Politfluencer oder Politblogger. Ich glaube, die Bezeichnung können andere besser treffen als ich.
Okay, dann würde ich einmal zurück nach Niedersachsen gehen wollen. Du bist dann dort geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen, nehme ich an.
Ja, genau. Also ich bin eigentlich in der Nähe von Osnabrück geboren, in einem kleinen Dorf mit 4000 Einwohnern namens Haderberg und bin dann erstmal die ersten 12, 13 Jahre sozusagen eher ländlich aufgewachsen und bin dann in die, in Anführungszeichen, Großstadt nach Osnabrück gezogen und war dann dort. Und genau, ich war halt generell auch auf 7 Schulen.
Oh, okay.
Also ich bin, habe viele Schulformen auf jeden Fall erlebt, genau.
Was war da so die prägendste Schulform? Also wo hast du angefangen? Ich nehme mal an mit der Grundschule, aber wie ging es dann nach der Grundschule bei dir weiter?
Also ich war auf 2 Grundschulen, weil wir da halt schon umgezogen sind. Nicht nach Osnabrück, sondern nur, keine Ahnung, warum eigentlich. Also wir sind von einem Dorf in ein anderes Dorf gezogen und ich musste die Grundschule auf jeden Fall wechseln nach der 2. Klasse zur 3. Und die prägendsten Schulen waren, glaube ich, einmal die Höhere Handelsschule, auf der ich ein Jahr war. Da saß ich dann mit Hauptschülern in einer Klasse. Ich wollte meinen erweiterten Realschulabschluss machen. Und die andere prägende Schule war auf jeden Fall das Wirtschaftsgymnasium. Und danach war ich noch auf dem Abendgymnasium. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Und da habe ich mein Abitur gemacht. Aber die anderen beiden Schulen sind eher die beiden, die mich sehr geprägt haben.
Welcher Abi-Jahrgang warst du dann?
2015 erst.
Ah ja, okay.
Ja.
Ich bin Jahrgang 2017.
2017, okay.
Genau. Okay.
Ich habe einfach zu lange für meinen Bachelor gebraucht. 6 Jahre.
Ja, so was Abschlüsse und Dauer und so angeht, da bin ich auch gerade auf einem guten Weg, dir dahingehend nachzueifern. Aber es soll ja nicht um mich gehen, deshalb, es ging dann für dich nach Osnabrück, meintest du.
Genau.
Und da hast du dann das Abitur gemacht.
Genau, richtig.
Und nach dem Abitur, was hast du da dann gemacht?
Dann habe ich eigentlich direkt angefangen zu studieren. Mhm. Also ich habe 1,5 Monate Arbeitslosengeld bekommen, nachdem ich Schüler-BAföG auf dem Abendgymnasium hatte und habe ehrlich gesagt die 1,5 Monate nur damit verbracht, mein Abitur zu feiern, gefühlt every day, wirklich jeden Tag, und bin dann halt sehr gut gelaunt ins Studium eingestiegen und es hatte mir zum Glück auch sehr viel Spaß von Anfang an gemacht, also der Bachelor auf jeden Fall in Germanistik und Politikwissenschaft, genau.
Und wusstest du schon immer, dass du diesen Weg gehen möchtest, dass du eines Tages Abitur machen möchtest und dass du an eine Uni möchtest?
Jein. Also damals, als ich auf dem Wirtschaftsgymnasium war, war es noch so, dass, das war auf jeden Fall im ersten Jahr noch der Fall, ich glaube danach auch noch, dass in Niedersachsen gab es Studiengebühren.
Mhm.
Und also nicht nur Semestergebühren, sondern auch wirklich die Studiengebühren. Und für mich war eigentlich klar, ich kann nicht studieren gehen, weil ich nicht genügend Geld dafür habe und keine finanzielle Unterstützung von zu Hause bekomme und so weiter. Und da war dann halt immer schon die Frage, okay, was tue ich? Und ich sollte dann eigentlich auch in den Bund eingezogen werden, also in die Bundeswehr. Mhm. Aber dann, während ich auf dem Wirtschaftsgymnasium war, wurde die Wehrpflicht ausgesetzt, zum Glück.
Und dann zu Gutenberg, oder?
Genau, richtig. Bist informiert.
Mhm.
Und ich wusste auf jeden Fall damals noch nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Und ich glaube, 2011 hatte ich halt eine Person kennengelernt, die mein Leben sehr, sehr stark geprägt hat. Und weil sie immer gesagt hat, du musst eines Tages studieren. So, studier am besten Psychologie. Das war halt immer ihr Vorschlag. War das irgendwann bei mir so der Punkt, dass ich dachte, nachdem ich von der Schule geflogen bin, vom Wirtschaftsgymnasium, dachte, okay, ich muss jetzt doch nochmal studieren und ich muss jetzt doch noch mein Abitur nachmachen. Und ja, genau, das war für mich so der Antrieb eigentlich. Und dann war aber die Frage, okay, was studiere ich? Psychologie, okay, mein Schnitt, damit wird das nichts.
Mhm.
was wäre die Alternative? Und ich habe lange überlegt und ich habe auch irgendwie meine Lehrer gefragt. Mein Geschichtslehrer meinte zu mir, studier Jura. Meine Mutter meinte, studier Jura. Mhm. Und ich dachte mir so, nope. Ich hatte halt einfach keine Lust, mit den Leuten zu studieren, die sozusagen auch auf dem Wirtschaftsgymnasium mir ein bisschen das Leben zur Hölle machten. Mhm. Aber ja, und dann kam irgendwann der Entschluss, okay, Deutsch ist mein bestes Fach. Ich liebe Literatur. Ich lese gefühlt jeden Tag. Ich liebe klassische, höhere, schöne Literatur, wie auch immer man das nennen mag, oder kanonisierte. Und ich interessiere mich einfach extrem stark für Politik und bin sehr idealistisch. Und ich dachte aber immer, okay, so viel, also obwohl ich mich für Politik interessiere, hatte ich trotzdem immer den Eindruck, ich weiß noch nicht so richtig was. Also weil ich gemerkt habe, nur Zeitungen und Medien und so weiter zu konsumieren, führt noch nicht dazu, dass man ein wirkliches Politikverständnis hat. Und deshalb wollte ich das vertiefen. Und dann kam irgendwann, habe ich einfach gemerkt, oh, man kann auch einen Zweifach-Bachelor machen, man kann auch beide studieren und that's it.
Zweifach-Bachelor for the win.
Ja.
Du hast gesagt, du bist von der Schule geflogen und Mitschüler haben dir das Leben zur Hölle gemacht. Magst du da kurz drauf eingehen? Also wie kam das alles?
Das ist eigentlich eine lange Geschichte. Ich probiere sie nicht zu lang zu ziehen. Also okay. In der 11. Klasse, ich war der Einzige in der Klasse, der nicht vom Gymnasium kam. So, ich kam von der höheren Handelsschule. Ich saß vorher mit Hauptschülern in einer Klasse, habe da meinen Erweiterten gemacht und konnte dann aufs Wirtschaftsgymnasium gehen. Die Zusage dafür erhielt ich sogar erst nach dem ersten Schultag. Hätte ich die nicht bekommen, hätte ich nichts gehabt, also gar nichts. Und da war ich halt, wie alt war ich? 17, glaube ich. Und das wäre auf jeden Fall ein großes Problem gewesen, weswegen ich mich sehr gefreut habe, als dann um 14 Uhr nach dem ersten Schultag ein Anruf kam und gesagt wurde, hey, wir haben hier noch einen Platz für dich. Und deshalb war ich dann erst recht sehr motiviert und habe mir sehr viel Mühe gegeben in dem ersten Jahr. War dann auch direkt Klassensprecher, Schülervertreter, Integrationssprecher etc. an der Schule und hatte sehr gute Noten eigentlich in jedem Fach. Besonders auch in den Wirtschaftsfächern, außer in VWL. Da war ich immer eine Null. Und genau, und das führte aber dann dazu, dass so Neid entstand, weil es gab diese Elternabenden und dann haben die Eltern zu ihren Kindern so gesagt, weil angeblich mein Name immer gelobt wurde, so, ja, seid doch mal wie Remy. So. Und das hat die Schüler halt ein bisschen wütend gemacht und deshalb haben die angefangen, irgendwie probiert, mich irgendwie zu mobben. Und so weiter. Aber ich habe mich eigentlich immer dagegen gewehrt und Kontra gegeben und es nicht so sehr mit mir machen lassen. Aber trotzdem hat es natürlich dazu geführt, dass ich seltener zur Schule gegangen bin. Genau, und dann gab es auch noch einen Mobbingfall in der Klasse bei wem anders. Also die haben dann irgendwann den Fokus von mich auf wen anders gelegt. Der ist dann auch wirklich gar nicht mehr zur Schule gekommen und wollte sich sogar umbringen. Wow. Und die Mutter hatte verzweifelt in der Schule angerufen und meinte, ja, mein Sohn will sich umbringen, was soll ich tun? Und da ich halt Klassensprecher, Schülervertreter etc. war und alles sozusagen das Mobbing hautnah miterlebte und der Einzige war, der aufgestanden ist und den in Schutz genommen hat, wurde ich halt sozusagen als Mediationssprecher da so ein bisschen involviert und habe halt zwischen den Lehrern, der Schulleitung und dem Jungen halt vermittelt. Und genau, das am Ende ging es so aus, dass die Klasse einfach aufgelöst wurde. Die Mobber haben die Schule verlassen, hatten aber keine Strafe bekommen. Aber die hätten die so oder so verlassen müssen, weil sie eine 5 in einem Wirtschaftsfach hatte. Und wenn du eine 5 in einem Wirtschaftsfach auf dem Wirtschaftsgymnasium in Osnabrück hast, fliegst du automatisch. Weil die sagen, dann hast du nichts auf dem Wirtschaftsgymnasium zu suchen.
Ja,
also sehr hart. Aber schon sehr hart, oder?
Ja, doch.
Genau, und dann wurde die Klasse aufgelöst. Ich wurde in eine neue Klasse gesetzt. Dann hatte ich ein bisschen Probleme mit meiner damaligen Beziehung und Psyche. Das war das toxischste Verhältnis überhaupt, was dazu geführt hat, dass ich eine chronische Schwindelkrankheit ausgebildet habe, namens Morbus Meniere und so weiter. Und das führte am Ende auf jeden Fall, dass ich dann von der Schule geflogen bin, weil ich hatte danach nur noch neue Lehrer. Mhm. Alle kannten mich nicht und ich war plötzlich nie in der Schule, obwohl ich vorher sehr, sehr gut war. Und die dachten alle, ich schwänze. Ich hatte für alles einen Attest.
Ich wollte gerade sagen, das war krankheitsbedingt. Dann.
Korrekt, ja. Also es war auch Gehirntumorverdacht und alles. Mhm. Und bin ein halbes Jahr lang nur von Arzt zu Arzt getingelt. Ich hatte wirklich ein halbes Jahr 24/7 Schwindel.
Und das und macht man, also da geht man ja nicht aus Vergnügungsgründen zum Arzt.
Genau, und da musste ich auch noch ein Medikament namens Betahistin nehmen, was mittlerweile auf dem deutschen Markt verboten ist. Und ich weiß nicht, was das mit mir gemacht hat, weil es waren 1500 Milligramm pro Tablette und ich musste die dreimal am Tag nehmen. Und es hat mich auf jeden Fall ziemlich fertig gemacht.
Ja.
Und dann habe ich mich einfach, dann hatte ich eine Klassenlehrerin und ich war ihr irgendwie peinlich.
Okay.
Obwohl ich sogar gute schriftliche Noten hatte, aber mündlich war ich halt nicht da.
Ja.
So. Und dann kam irgendwann der Anruf, als ich krankgeschrieben war, das war glaube ich ein Mittwoch, und dann hatte sie mich angerufen und meinte so, ja, alle Lehrer kommen zu mir und sagen, du bist nicht da und es ist mir irgendwie unangenehm und peinlich, darauf irgendwie Antworten geben zu müssen. Und ich meinte dann zu ihr, was übrigens auch stimmt, dass ich zu jedem Lehrer gegangen bin einzeln und ihnen allen die Lage erklärt habe. Von daher glaube ich ihr nicht so richtig diese Worte, die sie zu mir gesagt hat. Und dann meinte sie, entweder kommst du morgen zur Schule oder du fliegst. Und ich habe gesagt, fuck you.
Ja.
So, dann bin ich halt von der Schule geflogen.
Wow, okay, das ist krass. Also ich habe eher gedacht, dass du irgendwie, weiß ich nicht, dich geprügelt hast oder so, aber dass das so eine krasse Story ist.
Ich finde Prügeln krasser, aber okay.
Ja, naja, ja, aber irgendwie, also ich verstehe nicht, wie Lehrer da so wenig Verständnis haben können, wenn es halt wirklich aus gesundheitlichen Gründen ist. Da hatte ich umgekehrt wirklich großes Glück an meiner Schule, weil ich auch aus Krankheitsgründen da viel gefehlt habe. Mhm. Mit Nachteilsausgleich und sowas allem habe ich dann auch mein Abitur geschafft. Aber da hatte ich halt echt Rückhalt an der Schule und auch in der Schulleitung. Und ich glaube, hätte ich das nicht gehabt, dann wäre es mir wahrscheinlich am Ende so gegangen wie dir.
Willst du darüber sprechen, was du hast?
Kann ich gerne machen. Habe ich auch schon mal so halb. Okay. Also ich hatte, als ich 14 Jahre alt war, in der Schule eine Hirnblutung. Offiziell war die Ursache eine Verkettung ungünstiger Umstände. Eigentlich lag es aber daran, dass ich eine Flasche an den Kopf bekommen habe, versehentlich. Das war auch keine große Sache so.
Eine Glasflasche?
Nee, nur eine Plastikflasche und auch nur geringfügig gefüllt, aber es hat gereicht. So, dass die Ärzte gesagt haben, dass es eine Verkettung war, lag daran, dass ich auch noch eine Weisheitszahn-OP hatte, kurz vorher. Und deshalb hieß es, ja, das waren so alle Faktoren, die zusammengespielt haben. Naja, das Ganze hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann, also da im Gefäß im Kopf halt geplatzt ist. Und ich dann halbseitig gelähmt war und auch Aphasie, das heißt Wortfindungsstörungen hatte und sowas alles. Und ja, ich war dann 3 Monate in der Reha und auch irgendwie 3 Wochen davor noch im Krankenhaus und alles. Ist bei mir in meinem Fall noch halbwegs glimpflich ausgegangen. Nur, ja, bis heute bin ich in Therapie und bin halt auch nur mit Nachteilsausgleich sowohl jetzt an der Uni mit dabei überhaupt, und auch durch das Abitur gekommen. Also sonst hätte das bei mir halt auch nicht funktioniert.
Ja. Interessant. Das ist aber auch erstmal krass, dass du von Aphasie zur Superpodcasterin geworden bist, oder?
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke, danke. Ja, das ist nämlich so ein bisschen der Punkt, wo ich mir denke, okay, das habe ich mir erarbeitet. Das habe ich alleine geschafft, ohne meine Einschränkungen. Das habe ich mir selbstständig erarbeitet, genauso wie mein Presseausweis. Da dachte ich mir so, okay, cool, da brauchte ich keinen Nachteilsausgleich. Das habe ich alles aus eigener Kraft geschafft und deshalb bin ich da besonders stolz drauf. So, meine Eltern sehen das anders, sie sind so, nee, mach deinen Abschluss, dann hast du, erst dann hast du was Vorzeigbares. Das nervt mich so ein bisschen, aber ja, ich für mich bin da schon doch relativ stolz. Ja.
Ich kann da beide Seiten verstehen, aber ich meine, der Abschluss, irgendwann kommt der.
Ja.
Auch wenn es noch ein bisschen dauert, aber irgendwann kommt der und dann hast du halt beides. Also,
eben, genau.
So, who cares?
Ja, aber an dem Punkt bist du ja auch. Du hast ja auch 1-2 Podcast-Projekte, wo du mitmischst und hast schon 1-2 Abschlüsse, bin ich da richtig?
Ja, ich habe einen Realschulabschluss. Sorry, nein, ich habe ich habe einen Bachelorabschluss, halt einen Zweifach-Bachelorabschluss in Politikwissenschaft und Germanistik und mache jetzt meinen Master an der Humboldt-Universität in Berlin, Deutsche Literatur, und fange jetzt noch einen neuen Master zusätzlich an, einen zweiten in Politikwissenschaft an der Fernuni Hagen, wobei ich da mir noch so ein bisschen immer unsicher bin, ob ich den am Ende wirklich komplett durchziehe. Besonders in den letzten Tagen denke ich sehr viel darüber nach, aber ich werde es erstmal probieren.
Du musst dann unbedingt mal erzählen, wie du das fandest an der Fernuni Hagen, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, da gehen viele Juristen und so weiter hin, die haben auch davon erzählt hier im Podcast, aber ich nehme dich als irgendwie einen, ich sag mal, freieren Geist und irgendwie kreativeren Typen wahr. Deshalb würde mich mal interessieren, wieso dann dein Blick auf die Fernuni und deren Struktur ist.
Ja. Kann ich dir bestimmt erzählen. Jetzt kann ich es noch nicht erzählen. Ich meine, ich habe heute im Briefkasten quasi, ich mache nur ein Modul in diesem Semester in Politikwissenschaft und habe quasi so ein richtig fettes Ding bekommen mit allen Unterlagen.
Ja.
Die muss ich komplett durcharbeiten und dann am Ende eine Klausur schreiben.
Ja.
Und das ist echt viel. Aber
glaube ich.
Letztlich gesehen, ich liebe es zu lesen, also kommt mir vielleicht eigentlich ganz gelegen.
Ja.
Es ist besser, glaube ich, sogar eigentlich für mich, als wenn ich jede Woche in die Stadt fahren muss, weil ich ein bisschen außerhalb wohne, ins Seminar gehen muss und so weiter. Und mir dann, ja, die Uni ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Also das, was man sich irgendwie von der Uni verspricht, dass man dort in richtige Diskussionen oder in Debatten stößt, verschiedene Perspektiven ausgetauscht werden, besonders in einer Geisteswissenschaft, ist dort leider nicht mehr so wirklich der Fall. Und von daher habe ich leider mittlerweile den Punkt erreicht, wo ich nicht mehr so viel draus ziehe zu studieren. Das war im Bachelor anders. Aber ja, jetzt ist es halt so.
Was hast du denn insbesondere aus dem Bachelor mitgenommen? Was war denn da irgendwie so am eindrucksvollsten? Mhm. So?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine große Frage. Also erstmal muss ich sagen, meine Bachelorzeit war Bombe. Es war einfach...
Hast du genauso gefeiert wie die Abi-Zeit?
Ja, noch exzessiver.
Oh, krass.
Ja, es war halt phänomenal. Also wir hatten halt eine sehr große Clique, so von 40 Personen.
Wow.
Und ja, eine kleinere, so einen kleineren, so eine Stammclique. Und es waren aber immer noch so 20 Personen. Und wir haben halt wirklich jede Woche zusammen gefeiert. Entweder bei Hauspartys, bei einem von denen zu Hause. Viele haben auch so schon miteinander gewohnt aus der Clique. Wir waren in Clubs, wir haben zusammen gelernt. Wir waren auch alle gut in der Regel in der Uni, obwohl wir so viel gefeiert haben. Aber weil wir einfach so unterstützend waren, glaube ich. Und haben immer mit mindestens 10 Leuten zusammen in der Mensa gesessen. Es war einfach Bilderbuchstudium. Und die Uni Osnabrück und die Stadt Osnabrück sind eine sehr gute Unistadt, weil sie sehr klein ist. Und es trotzdem sehr viele Studenten gibt und Studentenbars und so weiter, ist einfach wirklich perfekt. Und da habe ich auf jeden Fall erstmal ganz, ganz viele Erfahrungen gemacht. Aber ich muss auch sagen, die Uni Osnabrück hat dafür, dass sie jetzt nicht die bekannteste Uni ist, wirklich gute Dozenten, also wirklich hervorragende Professoren in Germanistik und in Politikwissenschaft. Und da habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt. Nicht nur inhaltlich, sondern auch über mich selbst. Und genau, also ich würde diese Zeit niemals missen und ich wäre nicht jetzt hier bei dir in der Küche, wäre das alles nicht gewesen.
Ja.
Von daher bin ich sehr, sehr froh drüber.
Und von wann bis wann warst du dann an der Uni Osnabrück?
Von 2015 bis offiziell sogar bis 2021. Also da habe ich erstmal, also 6 Jahre, genau, da habe ich erst meinen Bachelorabschluss gemacht. Hatte auch Gründe, warum es so lange gedauert hat. Eigentlich war ich die ganze Zeit in der Regelstudienzeit. Bin dann im letzten Semester aber nach Paris gegangen, weil ich mein Praktikum noch machen musste. Und habe dann statt 3 Monate dort 6 Monate Praktikum gemacht. War nochmal 2 Wochen davor und 2 Wochen danach sozusagen dort. Genau, und das war auch eine extrem prägende Zeit übrigens. Vielleicht eine der prägendsten. Und bin dann zurückgekommen und wollte ja meine Bachelorarbeit schreiben, eigentlich in Politikwissenschaft. Und dann musste ich noch einen Kurs nachholen, weil ich eigentlich auf Germanistik vorbereitet war. Und dann gab es Probleme mit Dozenten und Themenwechsel, bla 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 bla. Dann kam Corona, konnte nicht mehr in die BIP gehen. Das hat alles irgendwie so sehr verzögert. Bin dann während Corona nach Berlin gezogen, im Bundestag angefangen zu arbeiten, so wie du. Und das hat alles irgendwie verzögert, genau. Aber hab's dann irgendwann gemacht.
Ja, dass so ein Job im Bundestag dann doch irgendwie mehr Zeit braucht, das kennen wir alle.
Ja, also an alle Zuhörer, falls ihr mal im Bundestag arbeiten wollt, überlegt es euch nochmal, weil es ist cool, wenn es vielleicht im Lebenslauf steht, aber ihr müsst euch fragen, bringt es mir Erfolg oder bringt es mir Erfüllung? Erfolg ein Stückweise bestimmt, aber Erfüllung, I don't know, je nach Typ.
Ja.
Aber ich kann euch sagen, ihr werdet immer mehr Stunden arbeiten, als vertraglich festgelegt sind, um mal den Bundestag so ein bisschen zu dissen. Aber es geht halt leider nicht anders in der Politik. Genau.
Ja, es ist kein 9-to-5-Job. Und das kann ich unterschreiben. Ja, also bei mir hat wahrscheinlich dann auch das Studium ein wenig drunter gelitten. Vielleicht schreibe ich auch nur wegen einem sehr ausufernden Job da immer noch an meinen Hausarbeiten. Ja. Könnte sein, man weiß es nicht. Ja, aber du, also bevor du nach Berlin gekommen bist, warst du also in Paris und hast da dann studiert. Oder ein Praktikum
gemacht. Genau, ich habe ein Praktikum gemacht.
Wo?
Das Unternehmen heißt iGraal, keine Werbung.
Es gibt noch viele andere Unternehmen.
Ja, zum Beispiel Spook oder irgendwie so, keine Ahnung.
Okay, ich habe keine Ahnung, was
also,
sie machen.
Ja, die sind halt im Bereich Affiliate Marketing, Cashback, also was anderes als Payback. Mhm. Prinzip ist sehr einfach erklärt. Du gehst auf deren Seite und kannst dort in der Suchleiste eingeben, beispielsweise Kleidung oder Reise, ne, und so weiter. Und dann werden dir halt verschiedene Partnershops ausgespuckt. Auch viele, die man einfach kennt. So, dann gehst du da drauf, machst ganz normal deine Einkäufe und dann hast du quasi über Affiliate Marketing dort eingekauft und dann kriegt halt iGraal eine Provision von den Partnershops und von dieser Provision bekommst du als Endkunde 60-90% zurück in Echtgeld auf ein Konto. Genau, und ab 20 Euro kannst du das auszahlen lassen. Ich habe dadurch jetzt schon, glaube ich, 600 oder 700 Euro gespart.
Wow. Ja,
besonders durch so Reisen und so. Ich habe jetzt auch wieder Geld auf meinem Konto, genau. Also es lohnt sich.
Funktioniert das also nicht nur in Frankreich, sondern auch hier?
Genau, das ist ein Unternehmen, was in Frankreich und Deutschland ansässig ist. Und ich habe halt für den deutschen Markt gearbeitet.
Ah, ja.
Aber der Hauptsitz ist eben in Paris. Und das Ding ist, in Frankreich sind die sogar Marktführer. In Deutschland irgendwie auf Platz 3 oder so, die so etwas anbieten. Aus dem ganz einfachen Grund auch, dass es auf dem deutschen Markt schwieriger ist, weil Deutsche nicht so gerne ihre Kontodaten, ne, also ihre echten Kontodaten angeben, weil sie einfach misstrauisch sind. Genau, und das ist in Frankreich anders.
Ja.
Da sagen die so, ja, können wir ihre Kontonummer haben und dann hier, kriegst du.
Genau. Geschenkt. Ah, krass, okay. Und wie bist du auf das Unternehmen gestoßen?
Ich habe einfach danach gesucht, ehrlich gesagt. Also nicht explizit nach dem Unternehmen, aber irgendwann war halt die Frage, okay, ich muss ein Praktikum machen.
Das war dann für den politischen Teil deines Studiums?
Also beides. Also die Story dahinter ist, ich musste ein Praktikum in jedem der Fächer machen.
Mhm.
So. Und dann war halt, wie gesagt, die Frage, wo? Und dann habe ich das gefunden und konnte halt mit viel Palaver die überzeugen, dass ich das für beide Fächer anrechnen kann.
Mhm.
Aber deswegen muss ich dann halt 3 Monate machen statt 1,5 pro Fach. Genau, so kam das. Und mein Traum war es zu dem Zeitpunkt, eigentlich auch schon vor meinem Bachelor und auch während meines Bachelors, immer irgendwann mal in Frankreich zu leben. Also auch dauerhaft, eigentlich da sesshaft zu werden. Und eigentlich war immer der Plan, ich mache das nach meinem Bachelor, nach meinem Master.
Ja.
Und ja, dann weiß ich nicht, hatte ich halt irgendwie nach Praktika geguckt und dann auch irgendwann angefangen mal zu schauen, ob es nicht vielleicht irgendwie in Frankreich Praktika gibt und habe dann ja einfach was gefunden, wo ich dann auch Deutsch sprechen konnte im Unternehmen, nicht permanent, also ich musste auch ein bisschen Französisch sprechen können, aber ja, genau, und das hat dann geklappt, also ich habe dann die Zusage für das Praktikum bekommen und war sehr, sehr glücklich darüber, aber dann war es in Paris sehr hart.
Ja, ich wollte gerade sagen, den Pariser Wohnungsmarkt stelle ich mir ungefähr so angenehm wie den Berliner vor, oder?
Schlimmer. Aber ich hatte Glück.
Ja.
Weil ich habe in einer sogenannten, ich nenne es immer deutsche Kolonie gewohnt.
Okay. Erklär dich gerne.
Genau. Also Paris ist ja wie so eine Schnecke aufgebaut. Ich habe im 20. Arrondissement gewohnt. Das ist oben rechts sozusagen. Mhm. Oder einfach rechts. Ja. Und die Vermieterin hatte so ganz viele Häuser, die halt nebeneinander auch standen, umzäunt sozusagen. Und deswegen Kolonie irgendwie, weil es schon so abgeschirmt war. Und es lebten dort eigentlich nur Deutsche, fast nur Deutsche. Also sagen wir mal 90%. Sie selbst kam aus Griechenland, aber sie war sehr rassistisch.
Oh, okay.
Und hatte auch einfach, wollte nur Deutsche bei sich einziehen lassen, weil sie immer gesagt hat, Deutsche zahlen pünktlich und Deutsche sind ordentlich.
Yeah.
Anders als alle anderen. So, und deswegen wollte sie nur Deutsche haben. Und jetzt könnte man fragen, so, ja, Remi, du siehst auch nicht so deutsch aus. Korrekt, aber sie hat ja auch kein Bild von mir gesehen.
Ah, das ist der Trick.
Als ich die Wohnung dann bekommen habe und das erste Mal da war und sie mich das erste Mal live gesehen hat, habe ich ihren Blick gesehen.
Ja, aber sie konnte nichts machen, du hattest schon unterzeichnet, oder wie?
Ja, genau.
Okay, ja, und dann warst du 3 Monate dort.
7 Monate.
Ah, 7 Monate.
Genau, ich habe einfach statt 3 Monate Praktikum 6 Monate gemacht.
Ah, okay.
Freiwillig, weil irgendwas war da. Ich glaube, man muss sogar in Paris 6 Monate machen oder so. Mhm. Ab dem 6. Monat kriegst du auch erst eine Bezahlung dafür. Mhm. Mhm. Und irgendwie deswegen.
Ja. Okay, aber hat dir Spaß gemacht und du bist in demselben Unternehmen geblieben?
Es hat mir keinen Spaß gemacht.
Okay, schade. Ich hätte es dir gewünscht.
Ich hatte sehr viele Probleme mit einer Mitarbeiterin und so weiter, habe aber am Ende trotzdem sehr gute Arbeit geleistet, sodass die mir am Ende sogar einen Job angeboten haben und gesagt haben, möchtest du nicht bei uns bleiben?
Ich hab da, also, nein.
Genau, das war meine erste Tätigkeit, wo ich so Social Media und Content und Affiliate Marketing gemacht habe. Und die hatten mir dann aber einen Job angeboten in dem wichtigsten Bereich des Unternehmens, im Sales-Bereich. Mhm. Da wäre ich dann sogar irgendwie mit Nike, Adidas etc. in Kooperation getreten, wäre auch manchmal hin und her gereist. Aber ich wollte einfach wieder zurück nach Deutschland, genau. Und die Bezahlung war unterirdisch.
Hm. Okay, gut. Hm. Und dann, als du wieder zurück nach Deutschland gekommen bist, ging es direkt nach Berlin?
Nee, da war ich sogar dann auch erstmal noch in Osnabrück.
Ah, okay.
Ich bin 2019 zurückgekommen und erst 2020, also knapp über 1,5 Jahre später, erst nach Berlin gezogen.
Mhm.
Und genau, und dann, wie gesagt, in Paris ging es mir nicht gut. Mhm. Hab dann mir einfach irgendwann neue Ziele gesetzt und dachte mir, okay, ich will in die richtige Politik gehen. Ich möchte meinen Podcast machen. Ich will meine Kolumne schreiben. Ich würde gerne mal irgendwie einen Artikel in einem... also einen literarischen Artikel rausbringen, ich möchte einen Autorenkreis gründen und so weiter. Und alle Dinge, die ich gerade genannt habe, habe ich auch danach gemacht, über Jahre hinweg. Genau. Ich merke gerade, es wäre mal wieder Zeit für so eine Liste.
Du weil, arbeitest viel mit Listen.
Ja, absolut. Ich bin der größte Listenmensch überhaupt. Ich habe über 2200 Notizen in meiner Notizen-App. Und
das
bei
ist
mir ist
viel.
Alles völlig komplett durchstrukturiert.
Okay, krass, ja. Du sagst, du hast dir da neue Ziele gesetzt. Gehört in Frankreich Leben dann weiterhin dazu oder hast du das dann von der Liste gestrichen?
Auch eine gute Frage. Ich bin jedes Jahr seitdem in Frankreich gewesen, aber in der Regel immer in Südfrankreich, weil ich es einfach lieber mag als den Norden, weil ich einfach auch ein Sonnenmensch bin und ein Meermensch. Okay, Meer kann man oben links auch haben, aber...
Das ist kälter.
Genau, ist der einfache Grund. Aber ich habe halt in Paris gemerkt, okay, die Franzosen, die werden schlechter bezahlt, obwohl das stimmt nicht, die werden schlechter bezahlen, müssen aber auch weniger Steuern und Abgaben bezahlen. Dadurch kommt so ungefähr auf das Gleiche hinaus wie in Deutschland, so von den Proportionen, aber alles ist teurer. Mhm. Also beziehungsweise die Lebenskosten sind teurer wie Miete und besonders für in den Supermärkten ist halt alles einfach doppelt oder dreimal so teuer wie in Deutschland. Ich habe meine Packung letztes Jahr im Urlaub Merci Schokolade in einem Supermarkt gesehen und es hat einfach 5 und 6 Euro gekostet.
Mhm. Ich dachte, also so, wahrscheinlich eine kleine Packung.
Genau, die kleinste Packung.
Krass.
Genau, und da hat man mal so den Vergleich.
Ja.
Und genau, und deswegen dachte ich mir so, ich kann nicht in Frankreich leben, weil... Mhm. Ja, weil es einfach zu wenig Geld ist. Ich wüsste nicht, wie ich klarkomme. Aber mittlerweile ändert sich so ein bisschen was in den letzten Monaten bei mir, weil ich gemerkt habe, okay, vielleicht verdiene ich nicht mehr in Frankreich als in Deutschland. Besonders, weil ich sozusagen für den deutschen Markt ja generell eher ausgebildet bin, was meine Studienfächer und so anbelangt. Aber habe gemerkt, in Frankreich kann man anscheinend auch überall quer einsteigen. Ich könnte immer in der Wirtschaft einfach arbeiten. Und was anders ist, sind die Menschen. Also die Franzosen sind einfach anders. So, ich weiß, dass man in Deutschland sehr oft sagt, die Franzosen sind alle so arrogant und so unfreundlich und so. Das stimmt, aber nur zu Leuten, die kein Französisch können. Da ich aber einigermaßen Französisch kann, sind die Menschen dort einfach so freundlich und so. Also du gehst in eine Boulangerie so und dann Bonjour, Madame und bla bla bla. Also
es Bonjour,
ist so, ja genau, alle sind einfach super, super höflich und so und lächeln dich an und was weiß ich nicht. Es ist einfach eine völlig andere Mentalität als in Kaltland, Schrägstrich Deutschland. Und ich weiß nicht, ich merke aktuell einfach, ich habe so das Bedürfnis, irgendwie in den Süden zu ziehen. Und das einzige Problem ist halt, dass es so schwierig ist, finde ich, beruflich bedingt. Also weil ich halt nicht in der französischen oder in der italienischen Politik oder so arbeiten könnte, obwohl ich die ganze Zeit auf so einem Politikpfad bin. Ginge das, ich wäre weg. Aber ich bin auch Stipendiat und wer weiß, vielleicht könnte ich irgendwie in einem der beiden Länder, beispielsweise in einem Länderbüro, arbeiten. Und vielleicht kommt es dann doch für mich in Frage. Also ich würde auf jeden Fall niemals garantieren, dass ich innerhalb der nächsten 5 Jahre nicht auswandere. Aber andererseits liebe ich Deutschland irgendwie. Aber ich merke, dass dieses Land sich in eine Richtung entwickelt, die ich überhaupt nicht gutheiße. Und deshalb, weiß nicht, liebäugle ich schon damit, dann irgendwo anders hinzuziehen. Und mache dann auch an manchen Punkten Abstriche, gewinne aber, glaube ich, dann doch am Ende an Lebensqualität durch die Menschen, durch das Wetter und so weiter.
Welche Sprachen sprichst du neben Französisch?
Nur Englisch, also Deutsch, okay. Englisch, Französisch. Ich lerne so ein bisschen bei Duolingo Italienisch. Ich habe irgendwie ganz viele so Kenntnisse in verschiedenen Sprachen.
Sweet.
Aber genau.
Alrighty. Und du hast
welche Sprachen sprichst du, bevor du weiter redest?
Englisch, Deutsch, Französisch.
Echt? Sprichst du auch Französisch?
Hatte ich alles als LK, sprachliches Abitur gemacht. Aber siehst du da auch wieder von Aphasie zu Sprachabi.
Ja.
Und genau, ja, nö, mehr kann ich nicht. Aber ich finde es so ein bisschen schade, dass man irgendwie Französisch im Alltag hier in Berlin gar nicht nutzen kann. Ich würde das gerne mal wieder auffrischen.
Ich hatte heute übrigens eine lustige Situation.
Ja.
Ich war vorhin, wo war ich, in Wilmersdorf, weil ich zum Arzt musste. Und dann bin ich so eine Straße entlang gegangen und dann stand da so Boulangerie. Und ich hatte Hunger. Und dann bin ich halt reingegangen und habe währenddessen noch so Musik gehört. Und dann war da halt die Beschäftigte, sie war alleine. Und ich habe sie dann einfach so auf Französisch angesprochen und sie gefragt auf Französisch so, ob sie auch Französisch kann und so weiter. Und dann war sie so richtig am Stottern und so meinte so, nee, so, I'm sorry. Und dann habe ich einfach so gesagt, okay, dann sprechen wir halt Deutsch.
Love it.
Und habe sie einfach so ein bisschen geärgert.
Yeah.
Und wir haben aber gelacht. Also auch die anderen Leute, die im Raum waren, haben gelacht.
Yeah.
Genau, das, ich mag es irgendwie so ein bisschen mit den Menschen. Aber das ist zum Beispiel auch etwas, das hast du in Frankreich immer oder im Ausland. In Deutschland machen Leute das einfach nicht. Ist einfach so kühl, so untereinander.
Ja, voll. Ist weniger interaktiv. Jeder bleibt für sich und man ist verschlossener.
Ja.
Glaube ich. Also ist schon eine andere Mentalität. Du hast erwähnt, dass du ein Stipendiat bist. Wo und weshalb?
Ich bin Stipendiat bei der Friedrich-Naumann-Stiftung. Das ist die parteinahe Stiftung der FDP. Ich bin auch erst seit April 2022, also seit letztem Jahr, Stipendiat, wurde jetzt aber auch verlängert für ein Jahr. Und warum habe ich das Stipendium bekommen? Ich glaube einfach wegen meines gesamten Lebenswegs, was ich alles durchgemacht habe, wie ich aufgestiegen bin, was ich alles ehrenamtlich getan habe. Ich habe mir halt einfach den Arsch schon so ein bisschen aufgerissen und dafür wurde ich belohnt. Ich hatte nicht die besten Noten, also ich habe mich mit einem Schnitt von 2,2 beworben, habe das aber eben trotzdem bekommen, ich glaube wegen meiner Persönlichkeit, aber auch wegen meines Politikkanals, zum Beispiel auf Instagram, genau.
Ja, dann lass uns doch mal über Instagram sprechen. Wie lange bist du da schon aktiv und wann hast du dich dafür entschieden, dass du da politischen Content posten möchtest?
Aktiv bin ich auf Instagram erstmal ewig. Mein Politikkanal ist Ende November 2020 entstanden, also während Corona, kurz nachdem ich nach Berlin gezogen bin. Vielleicht einfach, weil ich zu viel Freizeit hatte. Nein, aber ich habe einfach bei Instagram gesehen, es gibt immer mehr Menschen, die sich zu Politik äußern. Ich nenne da am meisten oder am häufigsten Luisa Dellert, die vielleicht vielen von euch ein Namen ist. Und sie macht politischen Content und ist sehr links. Und auch wenn sie es relativ neutral probiert zu vermitteln, merkt man es schon alleine vom sogenannten Agenda-Setting, also wie sie die Themen setzt. Und bei vielen Punkten habe ich einfach gesehen, okay, ich habe ja auch Politikwissenschaft studiert, das und das und das, da fehlen einfach Perspektiven und das ist nicht neutral und so weiter. Und dann habe ich in die Kommentare gesehen und einfach en masse Menschen aus der Gen Z gesehen oder ja meistens eher Jüngere, die alle applaudiert haben, so mit Smileys und you go girl und ja, das ist voll, du hast voll recht und so weiter. Und natürlich ist es in 2 Jahren bei ihr auch noch krasser geworden. Sie hat sehr, sehr viel Einfluss gewonnen und ich dachte mir so, oh mein Gott, so, wenn sie oder wenn Linke sehr stark links oder mit linksradikalen Ideen diese Influencer die ersten Personen sind, die diese Gen Z erreichen, sozusagen die erste Bezugsperson sind, dann sehe ich einfach Probleme. wie sich das entwickelt. Und dann dachte ich mir so, boah, es bräuchte irgendwie liberale Gegenbewegungen, Gegenstimmen. Es bräuchte liberale Politfluencer. Und ich habe dann auch am Anfang geguckt, gibt es jemanden? Ich habe niemanden gefunden. Und dann dachte ich mir so, typischer Wert, Eigenverantwortung, ja, dann mache ich es halt selbst.
Ja.
Und habe das dann einfach probiert. Dachte mir aber am Anfang auch so, okay, wenn ich irgendwann mal 100 Follower kriege, dann bin ich schon happy. Aber ja, ich hätte niemals gedacht, dass das so gut wächst und dass das so gut ankommt und mir mittlerweile Landtags-, Bundestagsabgeordnete folgen, Menschen aus der Öffentlichkeit, Journalisten, die NZZ, whatever. Das hätte ich damals niemals erwartet. Und was halt noch schöner ist, ist halt, dass ich probiere, sehr authentisch zu sein und auch mit meinem Gesicht eben zeige. Es gibt viele, die auch nicht linken Content machen, aber die zeigen nicht ihr Gesicht. So, ich bin der Einzige, der sein Gesicht zeigt. Und natürlich kriegt man dann auch viel Hass und so weiter ab, was psychisch manchmal schwierig oder hart sein kann. Aber ich bin da schon irgendwie idealistisch, dass ich sage, ich kämpfe für die Wahrheit. Ich möchte keine Zuspitzung, kein Hass, sondern ich möchte eher versöhnen, auch wenn ich selbst vielleicht auch manchmal das nicht so gut mache. Aber ich wünsche mir einfach, ja, ich habe einfach bestimmte Werte und ich wünsche mir einfach, dass diese Werte in dieser Gesellschaft häufiger vertreten werden. Und deshalb probiere ich Einfluss zu nehmen.
Also du bist liberal, sagst du. Warst du das schon immer? Oder hattest du auch mal deine Ausflüge in andere Richtungen?
Ich würde sogar mittlerweile sagen, ich bin einfach liberal-konservativ geworden. Also schon eher so rechtsliberal.
Oho.
Wobei rechtsliberal stimmt halt nicht, weil das Recht bezieht sich eigentlich auf die horizontale Achse beim politischen Kompass und meint eigentlich wirtschaftsliberal. Und ich bin wirtschaftsliberal, aber gesellschaftspolitisch bin ich eher konservativ geworden. Besonders in den letzten Jahren. Und früher war ich aber ultra links. Also ich komme eigentlich aus dem komplett linken Spektrum. Daher verstehe ich ja auch die ganzen linken Influencer und so weiter, Politfluencer. Ich verstehe, warum die welche Meinung haben, weil ich die Meinung auch mal hatte. Ich verstehe, was auch fehlt vielleicht an Perspektiven, warum sie diese Meinung haben und so weiter. Und dadurch, dass ich mich sehr gut in die hineinversetzen kann, weiß ich, was ich vielleicht tun muss oder worüber ich informieren muss, welche Perspektiven ich aufzeigen muss, damit andere Menschen, die das zum ersten Mal irgendwie sehen oder damit in Kontakt kommen, sich eine fundierte, konstruktive Meinung bilden können, die halt alle Perspektiven einmal auch schon gesehen hat. Weil ich halte es für absolut falsch, Menschen immer so einseitig zu informieren, dass sie nur eine Perspektive sehen. Und ich finde es auch wichtig, dass man viele Fragen stellt. Also ich selbst probiere immer mehr, auf jeden Fall in den letzten Monaten, und das möchte ich auch gerne so beibehalten, nicht mehr dieser erklärende, belehrende Part zu sein, sondern auch sehr oft einfach Fragen zu stellen. Fragen, wo die Follower selbst dann anfangen müssen nachzudenken, und dadurch leite ich sie schon so ein bisschen, aber ich zeige ihnen einfach, welche Fragen sie höchstwahrscheinlich noch nicht beantwortet haben, während sie sich eine Meinung gebildet haben. Und dadurch, durch diesen Prozess, durch dieser permanenten Reflexion, kommt vielleicht etwas bei rum, etwas Neues und so weiter. Und meine Follower geben mir schon auch per Nachricht und so weiter Bescheid, dass das eben auch funktioniert. Also, dass viele sagen so, hey, habe ich heute erst wieder bekommen, was mich sehr gefreut hat. So, hey, ich hatte da eigentlich eine andere Meinung, aber die Fragen, die du gestellt hast, haben mich zum Nachdenken angeregt und jetzt sehe ich das anders. Und das ist das Schönste, was ich hören kann.
Wenn du sagst, früher warst du sehr links, gab es dann irgendwie so ein Schlüsselereignis, wo du gedacht hast, so Bonnie, irgendwie ist das doch nicht mehr meine Einstellung oder war das mehr eine Entwicklung?
Beides. Es fing an, als ich während meiner Bachelorzeit, ich bin direkt in meinem ersten Semester in die Hochschulpolitik gegangen, weil ich dachte, okay, ich möchte nicht nur Politikwissenschaft studieren, ich möchte auch Politik machen, so ein bisschen, also mehr praxisorientiert. Und bin dann in die Hochschulpolitik gegangen und war dann erst bei der Grünen Hochschulgruppe, habe mich dann direkt 2 Monate nach Immatrikulation für das Studierendenparlament aufstellen lassen, habe dann Werbung gemacht, Leute kennengelernt und für mich einfach geworben, bin dann auch direkt in das Parlament eingezogen. Bin dann auch wiederum direkt Präsident des Studierendenrates geworden und habe dann ein Jahr lang dieses Gremium mit 49 Personen geleitet. Es war auf jeden Fall eine krasse Herausforderung, durch die ich auch sehr gewachsen bin, weil eben dort sehr viele sind, die radikal bis extremistisch links sind. Da gibt es einen Unterschied. Und ich dachte, ich wäre links. Mhm. Aber durch die Zeit in der Hochschulpolitik habe ich immer mehr realisiert, dass ich aus der Perspektive von radikalen Linken und extremistischen Linken rechts bin, sozusagen. Also die haben immer gesagt, du bist rechts und so. Und dann kam irgendwann, bin ich bei den Grünen Hochschulgruppe rausgegangen, weil mir da einiges nicht gepasst hat. Beispielsweise, wie die einfach miteinander umgegangen sind und wie die diese politische Korrektheit einfach, dass wenn jemand mal irgendwas nicht politisch Korrektes gesagt hat, dass man direkt so Distanz zu ihm aufgebaut hat und so weiter. Ich fand, oh, es ist so schlimm gewesen. Es hatte nichts mehr mit Freiheit und Empathie und solchen Dingen zu tun, für die sie irgendwie vielleicht am Ende auch immer werben. Aber es wäre sehr, wir lächeln, aber wünschen dir nichts Gutes, so in diesem Sinne. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache einfach mein eigenes Ding wieder. Ja. So, und gründe einfach meine eigene Hochschulgruppe und habe eine gegründet, die hieß dann EOS, Europäisch Orientierte Studiengruppe.
Aha.
Wir waren 5 Personen, sind dann auch direkt ins Studierendenparlament wieder eingezogen, 1,5 Monate später, nachdem ich da auch wieder sehr viel Programm und Werbung gemacht habe. Hatten 3 Sitze bekommen, einer wurde uns aberkannt, lange Geschichte.
Okay.
Nicht für den Podcast.
Ja.
Und dann haben mich alle als Liberalen beschimpft. So, genau. Und es war halt,
schlimme Beleidigung.
Genau, und es war halt das Jahr vor Paris. Und ich wurde die ganze Zeit als Liberaler beschimpft und so weiter. Und da ist mir der Begriff, glaube ich, sogar das erste Mal erst richtig begegnet. So. Und habe dann irgendwann in diesem Jahr aber auch Morddrohungen bekommen und alles. Also es war wirklich heftig, weil ich auch nicht den Mund, also ich war nicht leise. Ich habe den Mund aufgemacht. Ich habe Anträge eingebracht. Ich habe mich gegen Extremismus positioniert und so weiter. Und wenn mehr als die Hälfte im Studierendenrat eben linksradikale bis linksextremistische Meinung vertritt, dann kriegt man sein Fett weg. Und das ist auch der Grund, warum halt liberale und konservative Hochschulgruppen an Universitäten zu nichts kommen und nichts erreichen, weil es gibt immer dieses Übergewicht und sie trauen sich aber auch sehr oft nichts zu sagen und nichts zu machen, weil sie einfach so viel Gegengewalt psychisch, verbal bekommen. Und ich habe es trotzdem gemacht, deswegen das auch alles dann auch bekommen und bin dann nach Paris gegangen und habe dann auch erstmal eigentlich gesagt, ich will nie wieder in die Hochschulpolitik zurück. Bin aber wieder reingegangen, als ich wieder da war. Einfach, weil ich das für die immer noch die richtige Sache hielt. Aber dieser ganze Prozess hat mich erstmal weg entfernt von diesem Linken und mich liberaler gemacht. Und wahrscheinlich war ich vorher schon liberal, aber ich hatte schon sehr linke Positionen, was so Reiche angeht oder was Refugees Welcome angeht und so weiter. Da war ich einfach sehr links. Und dann während ich in Paris war, hatte ich ja diese Liste erstellt, von der ich vorhin gesprochen habe, und dass ich wieder in die Politik will. Und dann ging es halt darum, wohin gehe ich? Und Christian Lindner war halt da gerade, hatte so sein Kommen. Und das war halt der Grund, warum ich dachte, okay, wenn ich zurück bin, das Erste, was ich tue, ist mal vielleicht bei denen mal vorbeizuschauen. Mhm. Aber es ist ja diese blöde, böse Reichenpartei. Es war ja auch immer noch mein Mindset. Aber ich dachte, die sind so gesellschaftspolitisch liberal, was ich heute nicht mehr so richtig bin. Aber irgendwie auch schon. Egal. Es ist ein schwieriges Thema. Yeah. Auf jeden Fall bin ich deswegen dahin und war einfach so positiv überrascht.
Mhm. Ganz kurz, wo genau bist du da dann hin? Zu einer Veranstaltung mit Lindner oder wie?
Ich bin kurz bevor ich nach Deutschland gekommen bin, zurückgekommen bin, habe ich direkt schon den Mitgliedsantrag bei den Jungen Liberalen ausgefüllt. Aber einfach mal, warum habe ich es gemacht direkt? I don't know. Eigentlich, weil ich mir sicher war, dass ich da hin will. Bin dann aber probeweise trotzdem noch zur liberalen Hochschulgruppe gegangen. Und da habe ich direkt nach dem ersten Tag einfach gedacht, so hier bin ich richtig. Also hier bin ich einfach richtig. Und als ich dann auf meinem ersten Landeskongress bei den Jungen Liberalen war, der auch einfach eine Woche später oder so war, da bin ich dann auf die Realität getroffen, wo dann auch diese ganzen Wirtschaftsliberalen waren, die auch die Kiddies aus wohlhabenden Verhältnissen und so weiter. Und ich habe diese Position, die sie dort vertreten haben, diese wirtschaftlichen, überhaupt nicht verstanden.
Okay.
Und war so, wie kann man diese Meinung vertreten? So, ich verstehe es nicht. Diese blöden blablabla. Und hab dann mich aber gefragt, wenn ich mit denen geredet habe, warum sind die so nett?
Ja.
Also, die können doch nicht so nett sein und gleichzeitig so böse Kapitalisten sein. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, vielleicht bin ich ja der Dumme. Also vielleicht bin ich ja einfach der Dumme. Vielleicht haben die einfach viel mehr Ahnung als ich. Ja. Und dann ergab es für mich irgendwie Sinn, weil, ja, die kommen doch aus wohlhabenden Verhältnissen. Vielleicht haben die einfach eine ganz andere Perspektive. Und dann habe ich mich einfach für deren Perspektive interessiert und wollte sie wirklich in der Tiefe verstehen. Hm. Und das habe ich dann probiert. Und plötzlich ergab alles mehr Sinn. Und dann habe ich immer mehr darüber gelesen, Bücher gelesen und so weiter, mich permanent informiert. Ist dann einfach zu einem meiner Lieblingsthemen geworden, also Wirtschaft und Finanzen auch. Und plötzlich war ich wirtschaftsliberal.
Und das, obwohl VWL dein schlechtestes Fach war.
Ja, ich würde es gerne nochmal machen. Ich glaube, heute würde ich aus ganz anderen Beweggründen und also ich wäre heute würde ich darin aufgehen, glaube ich.
Ja.
Ja.
Aber du hast dann erst den Juli-Mitgliedsantrag ausgefüllt und noch nicht den für die FDP.
Genau, bei der FDP bin ich erst, glaube ich, ein Jahr später Mitglied geworden.
Was war die Entscheidung, dass du gesagt hast, du gehst erstmal zu der Jugend?
Erstens, weil ich noch in dem Alter war.
Mhm.
Bei den Jungliberalen kann man bis zum 35. Lebensjahr Mitglied sein. Und ja, eigentlich war das der Hauptgrund. Und weil die Jungliberalen waren halt auch, wenn ich mir bei Instagram oder Facebook Bilder oder so angeschaut habe, die waren halt auch noch jung. So.
Mhm.
Wenn ich mir die Bilder bei der FDP angeschaut habe in Osnabrück, dann war so Altersdurchschnitt so 60.
Ja.
So. Bei der ersten Veranstaltung, bei der ich war, als ich Mitglied geworden bin, da waren halt, das ist nicht böse gemeint, ne? No judgment. Aber da waren halt ältere Personen, deren Haut war schon so farbig, blau, lila, weil die so alt waren. Ich weiß nicht, wie alt sie waren, aber die waren.
Das klingt so nach 100.
Ja, aber for real. Ich glaube, die waren wirklich so um die 100.
Ja.
Und ich habe mich da nicht drin gesehen.
Oh. Okay, das heißt, du hast dich dann bewusst für die jungen Liberalen entschieden, bist dann später aber doch der FDP beigetreten. Bist du denn heute noch Mitglied?
Das ist eine lustige Geschichte.
Ja.
Nein, eigentlich nicht.
Ich weiß.
Also ich habe mich bei der FDP nie aktiv engagiert, nur bei den jungen Liberalen. Da war ich 4 Jahre im Vorstand. Aber bin letztes Jahr im November bei den jungen Liberalen ausgetreten.
Mhm.
Und bei der FDP bin ich letztes Jahr im Januar ausgetreten, aber diesen Januar wieder eingetreten.
Ah ja.
Andererseits, gestern habe ich eine Mail geschrieben, weil ich wurde immer noch nicht offiziell wieder aufgenommen. Warum auch immer, nach 3 Monaten, über 3 Monaten. Und dann habe ich jetzt gesagt, ich ziehe die zurück.
Mm.
Genau.
Okay.
Ja.
Warum?
Weil, also ich muss sagen, bin mit der Arbeit in der FDP relativ zufrieden. Relativ. Mit der Arbeit der Jungliberalen gar nicht. Deswegen dachte ich, okay, ich gehe jetzt eher zur FDP, auch wegen meines Alters. Ich bin immerhin 31 Jahre alt, werde ich jetzt ja 32, auch wenn ich aussehe wie 21, wie wir beide festgestellt haben,
richtig,
alle. Genau, und ich habe dann aber gemerkt, okay, die FDP in Berlin ist halt auch einfach anders als die FDP in Brandenburg. Also jeder Landesverband ist anders. Und ich weiß nicht, die FDP ist jetzt hier auch rausgeflogen. Man könnte jetzt sagen, oh, jetzt die beste Chance, um irgendwie einzusteigen und so weiter. Aber alles, was ich beobachte, ist, die FDP lernt nicht aus ihren Fehlern. Mhm. Überhaupt nicht. Und sie ist auch nicht bereit dazu, die Fehler erstmal anzuerkennen und dann Dinge anders zu machen und so weiter. Sondern sie sind einfach viel zu verblendet. Sie sind viel zu sehr in ihrer Bubble. Sie denken nur aus liberaler Perspektive. Sie probieren aber nicht eben die Perspektiven der Gesamtbevölkerung zu verstehen. Ne? Also der Leute, die zum Beispiel die FDP nicht mögen. Warum mögen sie die nicht? Und so weiter. Und weil ihnen das fehlt und weil sie nicht so nah bei den Menschen sind, habe ich nicht das Gefühl, dass sie auch jemals sozusagen das erreichen, was sie erreichen wollen. Und deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keine Perspektive mehr für mich. Ich würde mir wünschen, dass irgendwann mal eine neue liberal-konservative Partei entsteht in Deutschland. Aber auch das sehe ich leider nicht, weil ich sehe oder beobachte, dass in Deutschland schon Bewegungen hin zum Autokratischen sind, zum Autoritären. Man könnte sagen, die meisten würden jetzt sagen, eher auf linker Seite, weil die Linken sozusagen sehr laut sind und wir sehen Leute, die sich auf die Straße kleben, wir sehen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der auch ist ja eine breite Meinung, eher links tickt und so weiter. Also wir haben einfach so eine Art linken Mainstream, wobei ich halt der Überzeugung bin, und das ist einer meiner Beobachtung, dass auf der rechten Seite gerade extremst viel passiert, auch bei den besonders jungen Menschen. Aber es dringt gerade nicht so durch. Man muss schon danach schauen, beispielsweise auf TikTok, um das überhaupt zu sehen. Aber da das ja medial gar nicht aufgegriffen wird, merkt man das nicht. Und da passiert auf jeden Fall. Beide Bewegungen haben aber gemeinsam, dass sie eher Richtung Autokratie wollen, eher Richtung mehr Staat und weniger Freiheit und weniger Eigenverantwortung, weniger Selbstbestimmung, sondern eher der Staat bestimmt, was ist richtig und was falsch. Mhm. Und weil das in Deutschland so stark ausgeprägt ist, was übrigens meiner Meinung nach auch immer schon der Fall war, aber es ist, wird wieder stärker einfach, sehe ich für mich persönlich sehr oft keine Zukunft mehr hier. Ja.
Okay.
Das sind, waren jetzt sehr viele große Worte. I know.
Ja, ich muss das gerade erstmal noch sacken lassen. Aber auf deiner Liste, was wäre denn dann so für dich persönlich vielleicht politisch das nächste Ziel? Kann man das...
Politisch das nächste Ziel? Inwiefern?
Du hast Hochschulpolitik gemacht. Machst du das gerade noch? Du bist jetzt durch mit dem Studium, ne?
Mit meinem Bachelor. Ich bin ja noch im Master.
Genau. Machst du da noch Hochschulpolitik? Nee. Okay.
Also ehrlich gesagt ist Politik für mich auf jeder Verbandsebene vorbei.
Also, okay, ja. Also weder, verspielt.
Ja, also ich bin weder bei der liberalen Hochschulgruppe, noch bin ich bei den Julis, noch bin ich bei der FDP. Mhm. Ich konzentriere mich eher auf meinen Politikkanal,
ja,
und schaue einfach auch, wie es sich in den nächsten Jahren entwickelt. Ich würde niemals sagen, dass ich nie wieder einsteige, aber jetzt gerade ist für mich persönlich nicht der richtige Zeitpunkt.
Ja. Okay, könntest du dir aber irgendwann in der Zukunft vorstellen, auch nochmal selber irgendwie Kandidat einer politischen Partei zu werden, wenn es denn eine gibt, die ja mit deinen Ansichten zusammenpasst?
Ist halt auch einfach ein schwieriges Thema, weil per se kann ich mir das vorstellen, konnte ich mir auch vorher vorstellen. Und ich war ja auch durchaus in den Vorständen drinne, so bei den jungen Liberalen.
Ja.
Aber Politik ist so toxisch. Mhm. Und Personen, also ich meine, ich bin ja schon im Vorstand, um Vorsitzender zu werden, müsste der Vorsitzende halt abtreten eigentlich. Die wollen sich aber in der Regel so lange halten, bis sie das nächsthöhere Amt bekommen. Mhm. Und vorher rücken die nicht ab. Das Einzige, was du tun kannst, ist dann halt Stimmung gegen diese Person zu machen und dir selbst Mehrheiten zu beschaffen, um diese Person wegzukriegen. Und das ist das, was du auf jeden Fall machen musst, um hochzukommen. Jede Person, jeder Politiker, egal ob Frau oder Mann, die ganz weit oben stehen, die machen das. Die räumen auf. Mhm. Also egal, wie lieb die wirken, aber nee.
Ja, ist halt
du musst es halt machen, sonst kommst du nicht hoch.
Ja.
Und das fällt mir zum Beispiel immer persönlich schwer zu akzeptieren, in diesen Apparat zu gehen. Weil wenn man für das Gute kämpft oder das Gute will und dafür vorher erst so viele böse Dinge tun muss, ich weiß nicht, ich kann das nicht so sehr mit meinen eigenen Werten und mit meiner eigenen Moralvorstellung vereinbaren. Hm. Wenn jetzt eine neue Partei entstehen würde... Und ich könnte relativ schnell in eine höhere Position kommen und kandidieren, dann würde ich das vielleicht machen. Mhm. Aber auch da ist wieder die Frage, so Kosten und Nutzen. Ne? Also wenn eine neue Partei entsteht, dass du dann irgendwo einziehst, ist sehr unwahrscheinlich, weil die sich erstmal etablieren muss. Also es bleibt dieser Apparat und er ist sehr, wie nennt man das so, er ist sehr, 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 er ist nicht so locker, er ist einfach so fest so. Und genau, deswegen, ich sehe es ehrlich gesagt nicht.
Okay, aber könntest du dir auch vorstellen, selber Initiative zu ergreifen, was zu gründen?
Ich habe schon mal darüber nachgedacht, weil ich ja auch sonst gerne immer Dinge gründe. aber eine Partei gründen, dafür bin ich auch nicht die richtige Person, weil du hast eine Eigenschaft, du könntest das, ich nicht. Weil ich habe dir schon mal gesagt, du bist sehr gut darin, Menschen irgendwie zusammenzubringen. Und sozusagen eine Gruppe zu bilden und so weiter. Ich selbst kann das zum Beispiel gar nicht. Ich war schon immer eher so eine Art Einzelgänger. Aber ich liebe trotzdem Menschen. Und ich weiß ja auch, dass mir trotzdem, keine Ahnung, 5.100 Leute auf Instagram folgen. Einfach nur durch mein Sein. Also im Sinne einer Seinsautorität. Ich bin einfach ich selbst. Und das schätzen Leute an mir und folgen mir dann. Aber es hat schon so ein bisschen so einen Guru-Touch dann, ja. Also es funktioniert auch nicht in der Partei. Also außer ich werde dann so, es gibt ja Team Todenhöfer oder so. Mhm. Dann bin ich Team De Silva, I don't know. Aber ja, nee, ich sehe es nicht.
Okay. Ist De Silva eigentlich dein echter Name oder ist das ein Künstlername?
Nee, De Silva ist mein echter Nachname, ja.
Sweet. Und Remy auch dein echter Vorname?
Nein.
Sondern?
Den sage ich hier nicht. Okay. Den kann man bestimmt herausfinden, aber für mich ist es so eine Art Deadname. Mhm. Und Remy war eigentlich ein Künstlername und ist einfach irgendwie zu meinem richtigen Namen geworden. Ja. Ich würde den auch gerne eigentlich in meinem Pass haben. Ja. Ich war auch schon beim Bezirksamt. Aber das Namensrecht in Deutschland ist halt, ja, ein Thema für sich, weil das Namensrecht wird gerade erneuert, aber eher nur auf Nachnamensebene und so weiter. Und das Namensrecht, Vornamensrecht und so weiter stammt noch von 1938. Mhm. Das haben die Nazis damals auf den Weg gebracht, aus dem einfachen Grund, dass ja die ganzen Juden etc. ihren Namen nicht ändern können, um so unterzutauchen. Mhm. Und deswegen ist Deutschland eines der einzigen Länder, meines Wissens nach, wo es keine sogenannte Namensfreiheit gibt.
Mhm.
Ja? Und auch die liberale Partei setzt sich da nicht so wirklich ein. Also das ist ein riesiges Problem meiner Meinung nach. Und es gibt auch konservative Stimmen, die sagen so, nee, das können wir nicht machen, weil sonst würden die ganzen Gefährder und Terroristen auch alle deutsche Namen annehmen oder ihren Namen permanent ändern und untertauchen. Aber come on, in allen anderen Ländern gibt's in der Regel Namensfreiheit, zum Beispiel in Frankreich. Und da passiert das nicht. Also das ist doch eigentlich ein Scheinargument.
Ja, ja, und das würde ja immer noch nicht von heute auf morgen gehen wahrscheinlich. So, ich meine, wir sind in Deutschland, hier dauert alles mit Anträgen x-tausend Jahre, deshalb.
Korrekt, genau, ja.
Naja, okay, aber das heißt, das ist dein Künstlername und du bleibst dabei und
ja, der ist halt schon in meine Identität übergegangen, also ja. Ja.
Finde ich gut. Hast du dir gut ausgesucht, klingt nämlich sehr melodisch. Ich schaue gerade auf meine schlaue Liste an Fragen, die ich noch habe. Du hattest von deinen Zielen gesprochen, dass du mal einen Podcast haben möchtest, eine Kolumne. Und jetzt hast du das alles.
Mhm.
Was hast du denn für eine Kolumne?
Ja, die ist nicht mehr, die läuft nicht mehr.
Was hattest du für eine Kolumne?
Die Kolumne hieß Für die Freiheit.
Mhm.
Und ich glaube, es sind so 10, 12 Kolumnen erschienen zu dem Thema. Und da habe ich einfach immer zu irgendeinem Thema etwas geschrieben, was ja mit dem Thema Freiheit zu tun hatte. Besonders auch sehr viel während der Corona-Pandemie.
Wo ist das erschienen?
Auf meinem WordPress-Blog.
Hm.
Also kann man durchaus immer noch lesen. Ich habe auch die in der Regel auch noch bei Instagram zusätzlich veröffentlicht als Kachel-Slide-Beitrag. Ja. Also kann man auch dort noch lesen, wenn man möchte.
Und auf Instagram heißt du wie?
Remy de Silva mit Doppel-R, also RREMYDESILVA.
Sehr gut. Könnt ihr jetzt alle folgen. Ist sehr empfehlenswerter Content mit sehr viel Denkanstößen und Fragen. Und wie oft postest du in der Regel?
Normalerweise ist mein Ziel, mindestens 5 Beiträge zu machen in der Woche.
Mhm.
Es gab aber auch Zeiten, da habe ich bestimmt 10 pro Woche gemacht. Und Stories mache ich halt über 100 pro Woche. Genau,
wow.
Also, ja.
Wo nimmst du da die Inspiration her?
Inspiration ist permanent da, weil Politik nicht schläft.
Okay, weise Worte. Sehr gut. Ja, okay, cool. Nimmst du dir dann aber auch mal Auszeiten, wo du sagst, okay, ich lasse Politik gerade mal Politik sein und lebe jetzt einfach nur Privatleben?
Ich versuche es immer wieder. Klappt ehrlich gesagt nicht so gut.
Mhm.
Wenn ich aber mit Menschen unterwegs bin, dann lasse ich mein Handy auch ruhen.
Hm.
Aber wenn ich alleine bin, was durchaus auch oft der Fall ist, ich wohne auch alleine, dann beschäftige ich mich schon irgendwie die ganze Zeit mit Politik.
Hm.
Und merke aber trotzdem auch sehr oft so, boah, das geht schon an die Psyche, sich permanent damit auseinanderzusetzen und permanent Nachrichten zu konsumieren, besonders weil die Medienwelt halt auf Negative News setzt und nicht konstruktiven Journalismus betreibt oder Positive News postet, sondern alles ist irgendwie negativ. Und dadurch ist es schon sehr hart. Und wenn ich dann mit Freunden unterwegs bin und auch mein Handy beiseite lasse und einfach wieder ich selbst bin und einfach unbeschwert bin, weil ich eigentlich ein sehr lockerer Mensch bin. Und wenn es um Politik geht, bin ich halt nicht so locker.
Mhm.
Dann blühe ich immer vollkommen auf und bin einfach ein anderer Mensch. Und dann merke ich so, boah, das ist das Leben. So, und ich beneide manchmal die Menschen, die unpolitisch sind, die sich nicht damit beschäftigen, weil es ihnen einfach egal ist. Weil die meisten Entscheidungen, auch wenn es immer gesagt wird, das betrifft euer Leben,
mhm,
aber die meisten Sachen fallen den Menschen nicht auf. Und wenn etwas sich ändert, auch in der eigenen Realität, dann ist es sehr oft der Fall, dass man sich sehr, sehr schnell dran gewöhnt, mhm. ne, an diese Veränderung. Und nach 14 Tagen hast du dich grundsätzlich meistens daran gewöhnt. Von daher spielt es dann keine Rolle mehr. Also man kann, glaube ich, auch ein sehr, sehr, sehr gutes Leben führen, wenn man sich nicht mit Politik beschäftigt.
Ja.
Und ja, daher ist Politikverdrossenheit übrigens nicht unbedingt das Schlimmste. Mhm. Besonders, weil wir in den letzten Jahren sehen, es gibt eine zunehmende Politisierung. Immer mehr Menschen interessieren sich für Politik, besonders Jüngere. Das sorgt aber nicht dafür, dass die Politik besser wird. Meiner Meinung nach im Gegenteil, weil sie sind politisiert, aber nicht politisch gebildet. Das ist ein wahnsinniger Unterschied. Politisiert ist immer im emotionalen Sinne. Und wenn plötzlich nicht mehr Sachargumente zählen, sondern es nur noch um Emotionen geht, um Wut, um Hass und alles wird dann plötzlich, es werden Forderungen gemacht, die völlig idiotisch sind, auch langfristig gesehen. Wenn das alles gefordert wird und die Politik plötzlich darauf reagiert und diese Dinge aufgreift, aus dem einfachen Grund, weil sie wiedergewählt werden wollen, das ist in der Politikwissenschaft der Hauptgrund für Politiker überhaupt zu agieren, der Machterhalt. Es geht wirklich darum, du musst wiedergewählt werden, weil wenn du nicht wiedergewählt wirst, bist du kein Politiker mehr. Punkt. Deswegen ist das das Wichtigste. Deshalb greifen sie, alle Parteien übrigens, diese Emotionen auf und probieren aus diesen Emotionen Gesetze zu formulieren, obwohl viele Parteien oder Menschen hoffentlich oder wie auch immer, vielleicht auch, I don't know, wissen sollten, dass diese oder jene Entscheidung langfristig gesehen für Probleme sorgen wird. Und die machen es trotzdem, weil sie wiedergewählt werden wollen. Und das ist ein wahnsinniges Problem. Und deswegen ist es eigentlich besser, die Zeit vor 2015, bevor die ganzen Flüchtlinge gekommen sind, da war halt politische Verdrossenheit. Die Menschen haben sich nicht für Politik interessiert, alles war irgendwie gut, so, alle hatten ein friedliches Leben, waren entpolitisiert und ja, das ist eigentlich ein guter Zustand für eine Demokratie, ehrlich gesagt. Das ist kein guter Zustand für eine Demokratie, wenn alle politisiert sind. Das nicht. Wenn alle politisch gebildet wären, definitiv, will not happen.
Wie kann man denn der Politisierung entgegenwirken und mehr für politische Bildung sorgen?
Ja, das ist halt die Gretchenfrage. Das ist auch etwas, was ich ja probiere eben. Ne? Also auch politische Bildung zu betreiben, auch Diskurse, Debatten aufzugreifen und dann eben eine Gegenperspektive zu zeigen und Fragen zu stellen, damit Leute merken, so, es gibt nicht die eine Wahrheit, wobei es durchaus bei manchen Themen eine objektive Wahrheit gibt, aber in der Politik geht es immer um Werte. So, ne? Jedes Individuum hat bestimmte Werte. Aus diesen Werten leitet sich die politische Meinung ab. Und deshalb gibt es da in der Regel kein wahr oder falsch, sondern jeder hat in gewisser Weise irgendwie eine utopische Vorstellung, wie das Ideal eines politischen Staates aussehen soll. Und dementsprechend formuliert er seine Meinung. Und deswegen ist es einfach immer ein Austausch und man sollte halt immer probieren zu schauen, wo finden wir Konsens. Das wäre wünschenswert, aber es passiert nicht. Und nochmal zurück zur Frage, politische Bildung ist wichtig, aber es ist schwierig. Es gibt einfach viele, auch Erziehungswissenschaftler, die dazu Dinge schreiben. Was förderlich wäre, wäre eine, wie nennt man das, eine Demokratisierung der Schulen. Das wird sehr oft vorgeschlagen. Das wird zum Beispiel auch in Großbritannien so gemacht, dass die in den Schulen sehr oft Wahlen haben, sei es um Klassensprecher, aber auch mehr noch das, also wenn es auch darum geht, welches Buch lesen wir jetzt im Deutschunterricht?
Ja.
Dann gibt es mehrere zur Auswahl und die Schüler stimmen darüber demokratisch ab, diskutieren vorher auch darüber, welches Buch sie lesen wollen.
Ja. Da pflegt man ja noch Debattenkultur mit.
Genau, und die haben generell, es gibt so ein englisches Modell, nennt sich das, wo dann halt wirklich in den Schulen, in den Klassen immer wieder zu bestimmten Themen Schüler sozusagen, also meistens so zwei Zweierteams, gegenüber sitzen und dann halt miteinander diskutieren. Die einen haben halt die eine Position, die anderen die anderen Positionen, die werden halt so ausgelost oder zugewiesen. Und teilweise wechseln die dann auch nochmal durch, so dass du immer die, also verstehst du, was du meinst?
Ja.
Was ich meine? Das ist absolut sinnvoll.
Ja.
Es ist einfach super sinnvoll und das fördert eben sehr Demokratie und eben andere Perspektiven zu berücksichtigen und so weiter. Aber solange das nicht passiert.
Aber das Modell gibt's in Deutschland auch, nämlich in Form von Jugend debattiert. Kennst du das?
Nur gehört, aber das ist ja nicht so richtig in den Schulen alltäglich, oder? Sondern eher so eine Art, da kann man sich vielleicht für bewerben?
Doch, also wir hatten das pflichtmäßig im Politikunterricht. Mhm. Kann man wieder drüber streiten, wie sinnvolle Pflichten sind, aber ich habe das dann als freiwillige AG belegt. Mhm. Und schöne Grüße an Katharina übrigens an dieser Stelle und an, unseren Lehrer, also in der AG, weil irgendwie für mich war das sinnvollste Fach, das so an sich keins war, aber man hat halt debattieren gelernt und man hatte dann immer Pro oder Contra, es wurde ausgelost. Man hat dann wirklich auch manchmal so debattiert, sollte Frankreich mit Käse überbacken werden, einfach um zu üben, wie man sachlich argumentiert. Und wenn man sowas macht, fände ich das schon sinnvoll, also wenn man das irgendwie häufiger mal aufgreifen würde.
Wie oft habt ihr das gemacht und in welchem Bundesland warst du?
Niedersachsen. Mhm. Und es ging ab der entweder 8. oder 9. Klasse erst los, dass man daran teilnehmen durfte und dass man das belegen durfte, meine ich. Ich hoffe, ich erinnere mich gerade richtig. Aber auf jeden Fall, diese AG war einmal pro Woche und im Politikunterricht hatten wir das, glaube ich, nur ein Halbjahr oder sowas. Mhm. Wenn man das höher frequentieren würde, vielleicht wäre damit schon geholfen. Und vor allem, wenn man das bundesweit machen würde.
Ja. Ja, ist auf jeden Fall schon mal ein schöner Ansatz.
Ja.
Aber mir zum Beispiel persönlich würde es nicht reichen, zu sagen, wir lassen das jetzt bei einer AG oder machen das in einem, keine Ahnung, in einem bestimmten Rhythmus, halbjährig oder so. Sondern es muss irgendwie fester Bestandteil einfach des Unterrichtsgeschehens sein. Ja. Wir loben doch immer Skandinavien. Und in Skandinavien ist die Schule ja mittlerweile auch sehr anders, dass die sehr oft probieren, interdisziplinär zu lernen. Also, dass du halt plötzlich Mathe auf Englisch machst oder so, ne? Also, oder halt das ist einfach alles irgendwie interdisziplinär und wenn du das interdisziplinär gestaltest, gibt es sehr oft daraus folgernd irgendwie die Möglichkeit auch zu diskutieren, zu debattieren, wenn man Dinge eben übergreifend betrachtet.
Ja.
Und von daher, das ist halt sowieso immer die Frage, überall machen sie es fast besser als in Deutschland, warum machen wir es nicht so? Mhm. Und das ist ein anderes riesiges Thema. Wir hatten mal in Germanistik, hat mal unsere Sprachwissenschaftsdozentin gesagt, wir waren da ja im Studium immer mit der Zeit so. Und sie sagte, das, was wir hier gerade machen, das wird so in 20 Jahren auch in der Schule ankommen. Das ist so die Regel in Deutschland. Es dauert ungefähr 20 Jahre lang, bis das Wissen aus den Unis in die Schulen gelangt, was absolut katastrophal ist. Es gibt Schulen durch die Schulautonomie, die natürlich auch wie integrierte Gesamtschulen, die auch vielleicht mal mehr ausprobieren, was ich für sehr positiv halte. Aber ja, in gewisser Weise durch den Bildungsföderalismus, dass jedes Bundesland sein eigenes Ding macht, halte ich es einfach für fragwürdig. Wenn man ihn dann irgendwie auflösen will und sagt, wir machen es jetzt wie in einem bestimmten Bundesland und haben so einen Standard, dann gibt es einfach überall wieder Beschwerden. Mhm. Ich halte dann auch das für richtig, dass man eher so den bayerischen Standard nimmt, also den höchsten Standard.
Als den Berliner.
Als den Berliner oder den Bremer.
Ja, ja.
Und ja, aber da sieht man halt auch nicht, dass es irgendwie vorangeht.
Hm. Wenn du drei Sachen am Bildungssystem aktuell verändern könntest, was wäre das? Also am schulischen Bildungssystem.
Boah.
Großes Thema.
Ja, ich könnte da Stunden drüber reden, glaube ich, weil ich sehr viele Seminare und Fortbildungen auch zu diesem Thema mache.
Oh ja.
Drei Dinge. Ich würde die Schule halt völlig umkrempeln. Also ich muss sagen, dass ich halt schon fast ab der 7. Klasse gar keine Fächer mehr anbieten würde, so richtig.
Okay.
Sondern es ist alles viel projektbezogener. Man arbeitet sozusagen interdisziplinär, projektbezogen, viel sozusagen praktisch, weniger theoretisch. Man probiert Soft Skills zu fördern und Demokratie und Werte und so weiter. Das ist halt viel wichtiger als alles andere. Sobald man meiner Meinung nach lesen, schreiben, rechnen kann und so weiter, sollte man die Schwerpunkte völlig woanders setzen, weil mittlerweile ist fast alles googelbar. Mhm. Warum muss ich jetzt in Erdkunde etwas über Ägypten lernen? Oder über Erdbeben, wenn ich das innerhalb von einer Minute lang, also in einer Minute googeln kann und besonders, wenn es jetzt noch ChatGPT und so weiter gibt, die auch alles ausspucken, es ist völlig bescheuert, ehrlich gesagt, wo wir die Schwerpunkte gerade legen und ich glaube, das sind drei Punkte, weil das einfach alles umfassend ist. Ja. Ich würde es völlig umkrempeln.
Okay, aber besteht nicht die Gefahr, dass uns dann so Suchmaschinen oder auch ChatGPT, solche Sachen, dass uns das dümmer macht als Bevölkerung?
Noch dümmer?
Also ja, gut
wirklich
gefragt.
Ernsthaft? Also geht es noch? Das ist ja wirklich die Sache, ne? Also
ja.
Was kommen denn gerade für Schüler aus den Schulen? Also sind die wirklich demokratisch fundiert? Sind sie wirklich aufgeklärt? Vertreten sie Werte wie Eigenverantwortung und so? Das sind alles Dinge, die in einer freiheitlich-demokratischen, in einem freiheitlich-demokratischen Staat sozusagen gefördert werden sollen und so weiter. Und ich sehe nicht ansatzweise, dass diese Schüler bei rumkommen. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber Fridays for Future und so weiter. Erstens, Fridays for Future, das sind maximum 3% der Gesamtschülerschaft.
Ja.
Von daher
ist
nicht
mittlerweile ja auch passé. So.
Irgendwie schon, ja. Und sind die wirklich aufgeklärt und so weiter? Ich habe das Gefühl, die sind politisiert, emotionalisiert und in gewisser Weise teilweise indoktriniert. Und ja, also es kann nur besser werden.
Ja.
Also es kann meiner Meinung nach nur besser werden.
Aber da ist ja auch der Punkt, man müsste dann ja schon bei gut ausgebildeten Lehrkräften ansetzen. So, und wenn die an den Universitäten sind, wo, naja.
Ja.
Also da schließt sich dann der Kreis, genau.
Ja. Es gibt ja dieses Kerncurriculum, ich kann es nicht aussprechen.
Kerncurriculum, ja.
Kerncurriculum.
Ja, sehr gut.
Was halt die Lehre auch sehr, sehr stark bindet. Ich würde da auch probieren, irgendwie so ein bisschen zu, also sehr stark sogar eigentlich zu lockern und eher ganz genaue Zielvorgaben zu machen.
Ja.
So, das muss erreicht werden, alles andere frei.
Ja.
So. Auch welche Bücher ausgewählt werden sollen.
Ja.
Ich finde, wenn du sagst, wir haben am Ende eine Abiturprüfung und da geht's um, keine Ahnung, das ist zum Beispiel so ein Ding. Ich musste in Germanistik oder in Deutsch bei meinem Abitur, das war halt natürlich mein erstes Prüfungsfach, musste ich halt irgendeinen Text interpretieren von irgendeiner Erzählung. So. Und das war halt ein Ausschnitt aus einem Buch. Wir haben das Buch nicht gelesen. Und sollen wir es vergleichen mit einem Buch, was wir gelesen haben. Warum müssen dann alle vorher das gleiche Buch lesen? Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Du kannst diesen Ausschnitt nehmen, jeder liest den zum ersten Mal und kann den mit irgendeinem Buch, was man vorher gelesen hat, vergleichen, sogar was thematisch völlig unabhängig ist. Oder du kannst es noch freier gestalten und sagen, vergleich es mit irgendwas, sei es ein Buch, sei es ein Film, sei es mit etwas mit aus deinem eigenen Leben und so weiter. Du kannst es völlig anders gestalten, viel freier.
Ja.
Und wenn man das so machen würde, was kommt denn dann dabei für Schüler raus? Also was ist der Lerneffekt dadurch? Die werden sogar beim fucking Abitur mit neuen Erkenntnissen rauskommen. Die würden nicht nur eine Klausur schreiben, sondern die kommen plötzlich klüger aus dieser Prüfung heraus.
Ja.
Das wäre doch mal ein Ziel, oder?
Vor allem hätten wir, glaube ich, mehr Individualisten.
Definitiv. Und das sollte auch ein Ziel sein.
Ja, weil die Leute mehr selber denken würden.
Ja.
Alrighty. Was gibt es noch, was man über dich wissen sollte? Wir waren gerade bei den ganz großen politischen Themen. Ich dachte, wir kommen wieder zu dir als Person.
Ja. Ich bin auf jeden Fall eine andere Person, wenn ich nicht über Politik rede. Also ich bin einfach, glaube ich, ein sehr lockerer Mensch. Ich liebe es, Dinge zu unternehmen, habe einfach sehr viele Interessen. Also ich interessiere mich nicht nur für Politik, sondern wie gesagt auch für Literatur, für besonders auch für Religionen, für Theologie, Psychologie. Ich lese eigentlich zu jedwedem Thema irgendetwas und immer wieder. Also ich bin eigentlich permanent nur am Lesen und Weiterbilden und bin einfach an allem interessiert und ich bin auch sehr interessiert generell an Menschen. Also ich finde nichts faszinierender als Menschen an sich und lerne dadurch auch gerne neue Menschen kennen und möchte sie verstehen. Und ich weiß nicht, es ist einfach, die Welt ist halt wie, die Welt und das Wissen, was man erwerben kann, ist halt wie ein Ozean, so den wir nie, oder das Universum, was wir nie so vollends entdecken können. Und ich glaube, das ist das, was mich vielleicht auch als Person ausmacht, dass ich sozusagen nie aufhöre zu lernen und dass ich immer probiere, hinter den, wie nennt man das, hinter den Horizont zu schauen, also halt ne, andere Perspektiven und so weiter einzunehmen. Aber ansonsten, ja, ich trinke gern Wein.
Ja, welchen am liebsten?
Weißwein.
Mhm.
Genau. Und also, oder wolltest du jetzt die komplette Rebsorte wissen?
Kannst du auch gerne erzählen,
wenn
du
das sagst. Ich mag gerne bei Weißwein Muskatwein, das ist ja ein Ding.
Ja.
Aber ansonsten, ich weiß nicht, ich glaube, man könnte vieles sagen, aber bei allem würde man irgendwie arrogant klingen. Noch arroganter klingen. Aber I don't know, ich glaube, am Ende habe ich vielleicht auch ein normales Leben. Ja.
Ich meine, normal ist ja im Zweifel gar nicht so schlecht.
Ja, true.
Ja. Und ich glaube, man kann über dich auf jeden Fall sagen, dass dich in allem, was du tust, immer eine gesunde Neugierde antreibt.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin halt ein Idealist,
ja,
aber gleichzeitig nicht in der Politik so richtig. Mich treiben Ideale an und Wertvorstellungen, aber ich treffe zum Beispiel Entscheidungen immer rational und pragmatisch und immer langfristig betrachtet. Mhm. Ich schaue nie auf das Hier und Jetzt, wenn es um politische Entscheidungen geht, sondern ich probiere immer auch in die Zukunft zu schauen, welchen Effekt könnte diese oder jene Entscheidung haben. Auch wenn es jetzt gerade gut klingt,
mhm,
für dich und dich und dich, ist es wirklich langfristig gut für die Gesellschaft und die Entwicklung des Landes? Hm, vielleicht nicht. Und dann würde ich vielleicht eine andere Entscheidung treffen. Und dann sind manche Leute, die sagen so, oh, du willst jetzt hier ein Recht einschränken oder hier willst du mehr Rechte schaffen. Warum? Und also so, ja, I don't know. Ist ein anderes Thema, glaube ich. Geht schon wieder weg von meiner Person.
Naja, aber im Großen und Ganzen passt es zu dir.
Ich liebe Katzen.
Du liebst Katzen? Hast du eine eigene?
Nein, ich habe eine Allergie.
Okay, das ist eine blöde Kombi.
Ja, was sind meine Lieblingstiere? Also Jordan Peterson hat ja 12 Rules of Life geschrieben. Mhm. Und ich glaube, die letzte Regel war es, die besagt, wenn dir eine Katze begegnet, dann halt an und streichel sie. So.
Ach süß, das machst du trotz Allergie?
Ja, immer.
Okay. Wirklich. Ich hoffe, die Allergie ist nicht zu krass und du kommst dann gut da aus der Nummer raus.
Bei Streicheln und so weiter geht. Also wenn ich jetzt streicheln würde und anfangen würde, danach zu popeln oder so.
Dann kritisch.
Ja, dann ist kritisch. Ja. Oder wenn ich halt bei Leute zu Hause besuche, wo halt zwei Katzen sind oder so, dann kann das auch problematisch sein.
Okay. Boah, ich hatte gerade noch irgendeine richtig gute Frage, ich habe sie gerade vergessen. Aber wir können uns, wenn du möchtest, schon gerne Gedanken über unseren Folgentitel machen. Hast du eine Idee?
Muss es ein Wort sein oder kann es eine Phrase sein?
Es kann eine Phrase sein. Also optimalerweise sollte es nicht zu lang sein.
Der Untergang. Nein,
Spaß. Der Untergang, genau. Also so ein bisschen optimistischer wäre dann doch ganz recht.
Vielleicht irgendwas mit Katzen? Muss ich mir das wirklich alleine ausdenken? Ja. Können wir es nicht zusammen machen?
Ja, wir können das auch zusammen machen. Mein Trick ist nur, ich spare mir die Aufgabe, indem ich es an den Gast abschiebe.
Ja, heute ist mal anders.
Ja, das ist gemein. Also
Katzen in die Politik.
Ja, Katzen in die Politik mit Remy de Silva.
Ja.
Also, weil dein Name muss mit dabei sein.
Okay.
Ja, machen wir Clickbait, Katzen in Politik, Hashtag Katze, Hashtag Catlover.
Ja, ja, passt.
Wunderbar. Cool. Ja, dann, ich glaube, ich habe von meiner Liste soweit alle Fragen gestellt. Hast du noch was, was du loswerden möchtest, hier und heute?
Erstmal vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe, glaube ich, so viel zu sagen.
Ich habe Zeit. Das Gerät nimmt noch auf. Also was auch immer du loswerden möchtest.
Vielleicht folgt ihr mir einfach auf Instagram. Ich mag eigentlich sowas nicht zu sagen und ich tue es sonst wirklich auch nie. Aber in diesem Fall, wenn ihr wissen wollt, wie ich so ticke, dann folgt mir einfach auf Instagram, weil da habe ich mehr Zeit, mehr Raum, um sozusagen zu zeigen, was mir wichtig ist und wie ich die Welt sehe.
Dann ist die Empfehlung hiermit ausgesprochen. Ihr wisst alle, was zu tun ist. Sehr schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich hatte auch Spaß im Gespräch. Dann auch nochmal ein fettes Danke, dass du auch Gegenfragen gestellt hast. Das war auch mal ganz interessant, so einen kleinen Seitenwechsel zu haben. Genau, dann bleibt mir nicht sehr viel mehr übrig zu sagen. Und dann heißt es wie immer, over and out. Sehr gut.